This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und die Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. September 1941. Halt, stopp! Hier könnt ihr nicht weiter. Ein hochgewachsener Mann stellt sich mir in den Weg. Mein Blick fällt auf seine Uniform und seine Abzeichen. SS. Seine kleinen schwarzen Pupillen erinnern mich an Einschusslöcher. »Warum? Was ist hier los?« fragt mein Kamerad überrascht. Der SS-Mann blickt kurz nach rechts und links. »Hier werden Partisanen erschossen«, sagt er ohne jegliche Regung in der Stimme, so als würde uns den Wetterbericht durchgeben. Mit quietschenden Reifen stoppt ein LKW neben uns. Die Türen werden aufgerissen. Aus dem Inneren steigen Frauen mit ihren Kindern. Es sind Jungen, Mädchen, Kleinkinder. Erschrocken tauschen mein Freund und ich einen Blick aus. »Das sollen Partisanen sein?« rufe ich aus. Der SS-Mann schenkt mir keinerlei Aufmerksamkeit mehr. »Jetzt macht, dass sie die Straße freiräumt«, bellt ein anderer. »Da lang«, kommandiert der Hochgewachsene die Menschen und deutet in Richtung der Sandschlucht. Schüsse bellen. Für den Bruchteil einer Sekunde sieht mich die Mutter dreier Kinder an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie fühlen muss. Auf einer fremden Sprache flüstert sie ihren Kindern etwas zu. Erst jetzt bemerke ich, dass immer 5 Menschen aneinander gefesselt sind. Ohne einen weiteren Ton folgen sie den Anweisungen und kommen auf uns zu. Beim Vorbeigehen streift sie beinahe meine Schulter. Nur ihr Windhauch bleibt zurück. Mein Herz fängt an zu rasen. Was hat die SS hier mit all den Menschen vor? Widerhallen Schüsse aus der Sandschlucht. Sie können doch nicht alle erschießen. Das können unmöglich Partisanen sein. Immer mehr und mehr Leute werden an uns vorbeigetrieben. Nur wenige sehen auf. Die meisten sind damit beschäftigt, ihre Kinder zu beruhigen. Jetzt macht, dass ihr zurück zu eurer Einheit kommt, bevor ich Meldung mache, keift ein kleiner, untersetzter SS-Mann. Komm, wir können hier nichts tun, wispert mir mein Freund zu. Erst jetzt bemerke ich, dass meine Hand zittert. Wir laufen in die entgegengesetzte Richtung, an der Straße entlang. Wieder knirschen die Reifen eines LKWs über den Kies. Das Geräusch bereitet mir körperliche Schmerzen. Juden, raunt mein Kamerad mir zu und reißt mich für einen Wimpernschlag aus meinen Gedanken. Die erschießen dort Juden. Seine Worte schlagen mir in den Rücken. Ich habe zu rennen angefangen. Ich muss weg von hier. Wenn ich noch einen einzigen Schuss höre, breche ich zusammen. So schnell ich auch laufe, meinem Gewissen kann ich nicht entkommen. Wie ein Schatten ist es mit mir verwachsen und ich ahne, dass ich diesen Moment niemals in meinem ganzen Leben mehr vergessen werde. In der heutigen Folge spreche ich mit Fritz Roller. Er hat sich bei mir über eine Facebook-Gruppe gemeldet und ich konnte ihn über Zoom interviewen. Fritz wurde am 7. Oktober 1922 geboren. Er ist also jetzt 100 Jahre alt. Bei unserem Zoom-Meeting hat er mir von seiner Kindheit und Jugend in Gaisburg bei Stuttgart erzählt. Sein Vater sieht er selten. Er arbeitet in der Maschinenfabrik Mettingen. Die Mutter arbeitet bei einer kleinen Speditionsfirma und putzt und wäscht dort. Ab 1929 ist der Vater im Zuge der Weltwirtschaftskrise wie Millionen anderer Väter arbeitslos. Die zunehmende politische Radikalisierung macht auch nicht vor den Kindern Halt. Ständig gibt es Prügeleien zwischen Nazis, Kommunisten und Sozis. Fritz' Vater ist Kommunist. Das wird später für ihn Konsequenzen haben. Wie alle anderen Jungen seines Jahrgangs wird Fritz eingezogen. Er kommt zum 323. Infanterieregiment und wird dort der Nachrichtenabteilung zugeteilt. Fritz' Einheit wird in den Osten geschickt. Nach Kiew, nach Kursk. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr all seine Schilderungen aus erster Hand erfahrt. Guten Tag, Herr Roller. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und Gast bei mir im Podcast sind. Bevor wir noch ins Detail gehen, vielleicht könnten Sie erstmal eine Biografie von sich geben, wo und wann Sie geboren wurden.
Ich bin am 7. Oktober 1922 in Stuttgart, Obertürkheim, geboren. Ja.
Und auch in Stuttgart aufgewachsen wahrscheinlich.
Auch in Stuttgart aufgewachsen, und zwar in Stuttgart-Ost, in der Nähe vom Gaskessel.
Ja genau, Sie hatten mir Ihr Buch geschickt gehabt und von Ihrer Kindheit was erzählt gehabt. Und vielleicht können Sie mir noch mal ein bisschen das in eigenen Worten noch mal erzählen, wie Sie das Ganze erlebt haben damals.
Also mein Vater, der war schon immer dagegen, gegen Hitler und seine Partei. Und ich habe auch Probleme gehabt damals. Alles war beim Jungvolk, die ganze Kameraden, da wollte ich auch dazu. Konnte mir aber keine Uniform leisten, sodass dann die Hitlerjugend mir eine Uniform praktisch geschenkt hat.
Aber war das damals üblich, wenn man das Geld nicht hatte, dass man die Uniform bekommen hat? Dass man mitmachen durfte.
Ja, wenn man kein Geld gehabt hat, dann hat man die Uniform geschenkt bekommen.
Wie waren Ihre Erlebnisse damals bei der Hitlerjugend? Was hat man da alles gemacht?
Ach, das war, ich marschiert und hat Lieder gesungen. Am Heimabend hat man deutsche Geschichte gehört und Berichte vom Ersten Weltkrieg und am Hitler seinen Lebenslauf. Hat man gelesen.
Wie war das Gefühl, dass man da dazugehört hat bei dieser Hitlerjugend?
Also, man war unter Kameraden.
Ja.
Weiter hat man sich keine Gedanken gemacht. Die sind ja später gekommen.
Ja.
Wo man dann so alt war, dass man hat vom Jungvolk in die HJ übernommen ist, von dort ab. War es bei mir Feierabend. Da bin gar nicht mehr hingegangen. Eines Tages waren Zettel im Briefkasten. Wenn ich mich nicht beim nächsten Treffen in der Stadtmitte dabei bin, da schicken sie mir die Polizei ins Haus. Ja, ich habe mich aber nicht drum gekümmert. Die Polizei ist auch keine gekommen. Ich hab in der Gewerbeschule beim Reichsberufswettkampf in der HJ-Uniform kommen sollen, habe ich mich jedes Mal krank gemeldet, bin gar nicht hin zum Reichsberufswettkampf, und so habe ich mich durchgemogelt. Noch, wo ich bei der Musterung ist mir auch gefragt worden, HJ, habe ich auch nochmal ja gesagt. Beim Militär als Rekrut ist mir gefragt worden, HJ, ja, es war selbstverständlich.
Wissen Sie den Tag noch, als der 30. Januar 1933, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde? Da waren ja ganz viele Durchsagen im Radio und Aufmärsche. Können Sie sich daran erinnern, an den Tag?
Nein, eigentlich nicht, kann ich mich in den besonderen Tag nicht entsinnen. Ich kann mich bloß an einen Tag besinnen, das war 1934. Da ist die Gestapo zu uns ins Haus gekommen, weil mein Vater ist verdächtigt wurde, Flugblätter gegen Hitler verteilt zu haben. Und dann ist die Gestapo gekommen und hat unsere ganze Wohnung. Ich und mein Bruder waren mit meinem Vater in einem Park spazieren. Und als wir nach Hause gekommen sind, hat die Nachbarin gesagt, Gestapo war da, die haben alle ihre Betten auseinandergemacht, die Schränke aufgerissen, alles rausgeschmissen auf den Boden, die ganze Wäsche. Also es hat Grausames gesehen. Ja.
Wahnsinn. Sie wussten gar nicht, was die von euch gewollt haben damals, die Gestapo.
Nee, das kam dann erst später.
Sind die denn einfach ins Haus eingebrochen, obwohl sie gar nicht da waren?
Ja, wir waren gar nicht da. Meine Mutter war arbeiten beim Putzen. Und dann 4 Wochen später ist mein Vater verhaftet worden wegen Hoch- und Landesverrat.
Und was war der Grund, warum er verhaftet wurde?
Verteilung von Flugblättern.
Aber die wurden ja gar nie gefunden, diese Flugblätter, oder?
Und die wurden nicht gefunden. Und mein Vater hat auch nicht gesagt, wo er sie versteckt hat. Und dann nach weiteren 4 Wochen haben sie meine Mutter geholt und zu ihr gesagt, sie können ruhig alles zugeben. Ihr Mann hat gestanden. Aber meine Mutter, die war ja ein bisschen unbedarft, gell?
Ja.
Und die hat gesagt, ja, unter den Kohlen im Keller. Und dann sind sie gekommen und haben die Flugblätter gefunden. Unter den Kohlen versteckt im Keller.
Was waren das für Flugblätter damals?
Na, von der Kommunistischen Partei.
Oh, okay. Und wie ist es dann weitergegangen mit Ihrem Vater?
Ja, nach weiteren 4 Wochen haben sie dann entlassen.
Ah, Gott sei Dank.
Und dann musste für die NSV, ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, Nationalsozialistische Volksfürsorge.
Okay, nee, kannte ich jetzt bis dahin noch nicht.
Ja, das war so eine Hilfsorganisation, wie würde man das sagen, die arme Leute unterstützt hat. Das heißt, wenn sie im nationalsozialistischen Geist waren oder in der nationalsozialistischen Partei.
Ja.
Und dann, also dann hat mein Vater war dann Blockwalder von der NSV und musste an dem Eintopfsonntag, ist das ein Begriff?
Nee.
Einmal im Monat sollte man nur einen Eintopf kochen, kein Fleisch. Und dieses gesparte Geld der NSV überweisen. Und dazu musste mein Vater von Wohnung zu Wohnung gehen und dieses Eintopfessen Geld kassieren. Hat aber nicht gemacht, hat mich losgeschickt. Ich bin von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung gegangen und habe das. Und die Leute mussten das unterschreiben. Die mussten den Betrag eintragen, 10 Pfennig, 20 Pfennig. Und die Leute mussten das unterschreiben. Und dann musste das auf der Kreisleitung von der NSDAP wurde dann das abgeliefert. Da hat man genau gesehen, wer ein Erznazi ist, der hat 50 Pfennig gespendet und alle anderen 10 oder 20 oder auch mal 30, aber die Erznazi, die haben 50 gespendet.
Wie alt waren Sie da, als Sie da von Haus zu Haus gehen mussten?
Ja, das war 35, da war ich 16.
Ja, wie hat sich denn das Schulsystem verändert damals in der Zeit unter Hitler? Die Fächer, die unterrichtet wurden, ich habe gehört, es gab damals Rassenkunde als Fach.
Ja, Rassenkunde als Fach und wie gesagt, auch politischer Unterricht. Nicht alle Lehrer waren gleich. Manche haben das mehr betont, die andere weniger.
Was wurde da in Rassenkunde zum Beispiel gemacht oder unterrichtet damals?
Ja, da gab es die narische Rasse, die mehr in Bayern zu Hause ist. Und dann gab es die germanische Rasse, die slawische Rasse.
Und da wurde anhand von Merkmalen die Menschen dann eingeteilt?
Ja, da hat es große Wandtafeln gegeben, so Abbildungen, die man aufgehängt hat. Und dann hat der Lehrer das erklärt anhand von den Kopfformen. Und einmal sind auch unsere Köpfe vermessen worden mit so einem Instrument. Höhe, Breite.
Wahnsinn, das kann man sich nicht vorstellen.
Ja.
Hatten Sie jüdische Kinder an der Schule damals, in der Klasse oder an der Schule?
Also da ist mir nichts bekannt.
Also Sie hatten keine jüdischen Mitschüler in der Klasse?
Wir haben einen jüdischen Kameradkind in unserem Weg.
Mhm.
Der hat 2 Häuser weiter gewohnt, aber der war jünger wie ich. Und der ist damals nicht in die Schule gegangen.
Hatten Sie...
Und die Sendung eines Tages waren die ganze Familie verschwunden. Kein Mensch eigentlich, wo die, war. Ja. Und die haben gesehen, ob die ausgewandert sind oder was oder ob die ausgezogen sind. Auf jeden Fall waren sie weg. Mein Vater hat Kontakt zu jüdischen Kommunisten. Die sind bei uns aus- und eingegangen. Ich habe da viele kennengelernt. Ja, also, ja, dann kam es zu der Hausdurchsuchung.
Aber da hatte Ihr Vater ja wirklich Glück, dass er davongekommen ist.
Er hatte Glück, aber er war kein so, wie soll ich sagen, mich hat gewundert, dass er es nicht selber zugegeben hat, gell? Er war da nicht arg widerstandsfähig.
Aber Sie als Kinder wussten nichts von den Flugblättern, oder wurden Sie da auch eingeweiht?
Nee, eins kann ich Ihnen noch sagen. Mein Vater hatte in der Küche an der Wand neben der Uhr ein Bild gehabt. Und da war der Stalin drin. Und dann, nach 1933, hat meine Mutter ein Hitlerbild reingemacht, aber der Stalin drin gelassen. Und nach dem Krieg ist der Hitler rausgeflogen, der Stalin ist wieder da gewesen.
Wie sind Sie dann zur Wehrmacht gekommen als Soldat?
Ja, ich hätte sollen eigentlich zum Arbeitsdienst. Das war der normale Weg von der Hitlerjugend zum Arbeitsdienst. Aber ich bin um den Arbeitsdienst rumgekommen, weil ich immer kriegswichtige Betrieb, nämlich bei Daimler-Benz in Sindelfingen gearbeitet habe. Und dann wurde ich ein ganzes Jahr freigestellt und erst im Oktober 1941, an meinem Geburtstag, mit 19 wurde ich dann eingezogen, habe ich Einberufungsbefehl bekommen. Mit 120 Mann sind wir im Stuttgarter Hauptbahnhof im Wartesaal Klasse 3, da haben wir uns getroffen und von dort aus sind wir dann unter Führung vom Feldwebel in den Vorortzug eingestiegen und sind dann nach Kornwestheim, das ist ein Nachbarort zwischen Stuttgart und Ludwigsburg. Da sind wir in die Kaserne und zwar in die Funkerkaserne. Bei der Musterung habe ich mich zu den Nachrichten gemeldet. Da hat man nur die Sage, wo man eigentlich hin will. Gell?
Okay.
Zu welcher Waffengattung, viele haben Panzer gesagt. Ich habe Nachrichten gesagt, weil ich habe Elektriker gelernt, also war das ja naheliegend, dass ich mich zu den Nachrichten melde.
Ja, mein Opa, der 21 geboren ist, der war auch bei den Funkern.
Ja.
Der war in Sarajevo damals.
Sarajevo?
Ja. Und am Schluss war er in Berlin im April und Mai, genau. Der ist dann in russische Kriegsgefangenschaft gekommen.
Das bin ich in der Tschechei, bin ich in russische Kriegsgefangenschaft gekommen. In der Nähe von Prag, also südlich von Prag und nördlich von der Moldau. Da, ich weiß nicht mehr, wie der Ort geheißen hat.
Wie ging es dann weiter, als Sie sich dann gemeldet haben für die Nachrichten? Das wurde dann auch akzeptiert, dass Sie dahin durften.
Ja, da waren wir in Kornwestheim und da sind wir einen Tag eingekleidet worden und am anderen Tag bin ich mit weiteren 25 Kameraden nach Karlsruhe, danach in die Funkerkaserne gekommen. Und dort haben wir die Grundausbildung mitgemacht.
Was hat man da gelernt, wie man dann Morsezeichen schnell sendet oder wie man Leitungen repariert oder was haben Sie da gelernt?
Wie man Leitungen baut, also aufbaut, Leitungsnetzvermittlungen betreibt, Fernsprechdienst macht, ein Masten hochsteigen, ein Telegrafenmasten hochsteigen,
ja.
mit Steigeisen.
Ja, die waren auch hoch.
Oh, ungefähr 10 Meter.
Ja, Wahnsinn.
Da gab es regelmäßige Wettbewerbe, wer am schnellsten oben war und wieder unten war.
Und als Sie dann mit der Ausbildung fertig waren, wie ging es dann weiter?
Ja, das war dann im Frühjahr 1942. Da kam ich dann mit weiteren 4 oder 5 Kameraden nach Frankreich zu einer dort stationierten Division. Da waren lauter alte Soldaten, die schon den Frankreich-Feldzug mitgemacht haben. Und die haben da praktisch den ganzen Tag rumgegammelt. Nichts mehr.
Bei welcher Einheit waren Sie damals? Bei welcher Gruppe oder
Division? Ja, das war die 323. Infanteriedivision.
Okay.
Aber ich möchte noch mal auf die Juden zurückzukommen.
Ja.
Wir haben einen guten Bekannten gehabt, der hat Sally Nachimnowski geheißen. Mhm. Den Namen weiß ich noch hierhin. Sally Nachimnowski. Und der ist 36. Der war gebürtig aus Vilna. Ich glaube in Polen oder ich weiß nicht, was jetzt ist, in Lettland oder in Litauen. Ja, aber ich nehme ja in Polen. Und der wurde 1936 abgeschoben nach Vilna. Und das letzte Lebenszeichen, was wir gesehen war eine Postkarte aus Berlin. Da stand drauf, Berlin gewesen, Spreche schießen. Ich sehe euch im Jahre 2000 wieder.
Das stand da drauf, im Jahre 2000?
Ja, aber ich sehe immer nie mehr. Vilna ist ja, nachdem die Deutschen in Russland-Feldzug dort einmarschiert sind, haben sie dort im großen Stil Tausende von Juden erschossen. Vermutlich ist er dort auch mit zugrunde gegangen. Und der andere Familie, die hat in der Stadt drin gewohnt, also in der City, er war aus Rumänien oder, und die Frau war auch aus dem polnischen Gebiet. Und die haben eine Tochter gehabt. Und die wurden dann 1938 auch beide ausgewiesen, samt ihrer Tochter. Und die eigentliche Judenverfolgung in Stuttgart, die ging eigentlich erst 1941, 1942 los. Die habe ich dann nicht mehr mitbekommen.
Ja, da waren Sie schon weg.
Da war ich schon in der Kaserne oder beziehungsweise in Karlsruhe, beziehungsweise in Frankreich. Ja, dass ich das nicht mitgekommen bin. Da war auf dem großen Ausstellungsgelände auf dem Killesberg, da war 1939 die Deutsche Reichsgartenschau. Und in diesen Hallen haben sie die Juden gesammelt und verladen und dann auf dem Güterbahnhof in Stuttgart in Güterwagen verladen und nach Osten gekarrt.
Können Sie sich noch an die Reichspogromnacht erinnern, als die...
Auch, ja, da war ich Lehrling auf der Königstraße, das ist die Einkaufsstraße in Stuttgart. Da war meine Firma, hat dort einen Lampenladen gehabt. Und da habe ich immer morgens um 8 Uhr begonnen. Da war ich in der Werkstatt Verlängerungskabel gemacht. Also da war ich Lehrling zu der Zeit. An einem Morgens, wo ich da auch ins Geschäft gekommen bin, habe ich gesehen, dass da und dort Schaufenster eingeschlagen sind, Scherben auf der Straße liegen, das Arme oder vor Wache schieben.
Aber da war ich noch gar nicht bewusst, was es für ein Riesenausmaß war damals wahrscheinlich.
Neben uns, in der Nebenstraße, neben unserem Geschäftshaus, war die Synagoge und die hat gebrannt. Da war die Feuerwehr, die hat aber die Synagoge nicht gelöscht, sondern bis die umliegenden Häuser geschützt, damit die nicht in Brand geraten sind.
Denen war nur wichtig, dass die anderen Gebäude wahrscheinlich nicht abbrennen.
Also auf jeden Fall habe ich nichts vom Volkszorn gesehen, wie sie in der Zeitung schrieben, der Volkszorn hätte das gemacht.
Ja.
Diese Schaufenster eingeschlagen.
Das waren wahrscheinlich einfach die Nazis und die SS damals, die das gemacht haben.
Ja, hauptsächlich die SA.
Die SA, okay.
Ja, hauptsächlich die SA. Und die ist auch dort Post gestanden. Mhm. Das heißt, die haben die Geschäfte bewacht.
Und als Sie dann in Frankreich waren, wie ging es dann weiter für Sie als Soldat oder bei der Nachrichtentruppe?
Das war dann bis im Frühjahr 41, im Februar. März, also diese Rechtsdivision, die hatten ja viele Verluste in Frankreich-Feldzug. Da sind wir verladen worden und sind mit ein paar Eisenbahnwaggons also auch Güterzüge, nach Belgien gefahren. Und zwar nach Charleroi.
Was war da Ihre Aufgabe? Was mussten Sie da machen?
Da sind wir in der Kaserne gekommen und hier sollte die Division neu aufgestellt werden. Also aufgefüllt werden mit Artillerie, mit Menschen, mit Pferden, mit Geräte. Also aufgerüstet und ausgerichtet, kriegsmäßig ausgerichtet. Die Division selber, das waren rund 10.000 Mann. Und da haben wir dann im Gelände um Charleroi, um zwischen Charleroi und Brüssel, haben wir Übungen gemacht, Leitungen verlegt, also imitierte Gefechtsstände eingerichtet.
Können Sie sich an einen Einsatz erinnern, wo Sie dabei waren? An einen Kriegseinsatz?
Kriegseinsatz, das sind wir, ja. Erst, wir waren dort bis im Mai. Mhm. Anfang Mai ist die Division auf 30 Güterzüge verladen worden und ist über Köln und Magdeburg und Breslau nach Polen reingefahren, und zwar nach Rovnov. Und dort sind wir ausgeladen worden und in einer früheren polnischen Kaserne haben wir uns einquartiert. Und dort ging das Exerzieren wieder los und die Schulungen, Ausmarsch in die Umgebung. Was mich dort am meisten beeindruckt hat, war das, die Juden mussten, da gab es sehr viele Juden in diesem Ort, in diesem Raum, die Juden mussten, wenn wir deutsche Soldaten einzeln oder in Trupps auf dem Gehweg hergekommen, mussten die den Gehweg verlassen und ihr Käppchen zum Grüßen. Das hat mich damals schon sehr, wie soll ich sagen, negativ
schockiert.
Ja, dass da so ein alter Mann da vor mir vom Gehweg runterkommt und das Käppchen zieht, das hat mich also schon schockiert, muss ich schon sagen. Aber es ging nicht mehr so, es ging andere auch so.
Aber als einzelner Soldat oder Mensch konnte man wahrscheinlich da, man auch Ärger bekommen.
Und bei einem Ausmarsch in ein Nachbardorf, da haben wir dort erfahren, da gab es auch Volksdeutsche, also die Deutschkinder, die haben erzählt, dass in diesem Nachbarort schon 10.000 Juden erschossen sind. Ja, von dort aus ging es dann zu Fuß Richtung Osten. Mhm. Jeden Tag 30 bis 40 Kilometer. Aber ich habe Glück gehabt bei der Einteilung von der Nachrichtenabteilung. Da gab es ja einen motorisierten Teil der Company, war motorisiert und an der Hälfte war bespannt. Und wo die Nachrichtencompany ordentlich ist, dann haben sie abgeschrieben. Die Größe noch. Und bei mir, ich war der Größte von der Kleinste. Und ich bin zu dem Motorisierten gekommen. Das war noch ein Glück für mich.
Ja.
Die anderen waren bespannt. Das heißt, die mussten laufen.
Gab es so richtige Funkerwagen? Die kenne ich von Fotos eben auch, von meinem Großvater, wo dann eben so ganze Funkstationen da eingebaut waren in so Wagen.
Nee, das gab's. Da gab es ja extra Funkabteilung bei uns.
Ah, okay, dann war mein Opa wahrscheinlich in so einer richtigen
Funkabteilung. Da gab es eine Fernsprechabteilung, da gab es eine Funkabteilung und das war die Nachrichtenabteilung, okay, die sich in zwei Kompanien aufteilt hat. Fernsprechkompanie, Funkkompanie. Mhm. Das heißt, bei jeder Einheit wurde Fernsprechkompanie abgestellt bei jedem Regimentsstab und von der Funkkompanie ein Funktrupp.
Ja.
Also ein Fernsprechtrupp und ein Funktrupp. Ja, es kam ja oft vor, dass die Nachrichtenmittel, also die Kabel, zerschossen waren, zerstört waren, Granaten oder durch Fahrzeuge sind die Leitungen häufig zerstört werden.
Ja,
und dann blieb es nur Funken übrig. Ja. Aber kein Sprechfunk, sondern Morsefunk.
Können Sie immer noch Morsezeichen?
Nee, habe ich nie gelernt.
Haben Sie nie gelernt, okay.
Ja, ich war bei der Fernsprechkompanie.
Ja, können Sie...
Ich hab gelernt, wie man Kabel fliegt und ich habe gelernt, wie man Vermittlungen bedient.
Ja.
Bin in der Vermittlung eine Zeit lang gewesen, 1942, 43, mit 60 Anschlüssen. Also 60 Telefonleitungen sind da zu einem sogenannten Klappschrank zusammengelaufen. Mhm. Und da muss man reingehen mit dem Stöpsel und abfragen, hier Vermittlung Edelweiß. Und dann hat er sich der Gegenüber gemeldet und gesagt, ich möchte Iltis, ich rufe Iltis. Der zweite Stöpsel zu Iltis, dort angerufen. Und wenn sich die gemeldet hat, haben wir gesagt, Verbindung mit Iltis ist jetzt da. Ja. Aber das hat dann, mithören war streng verboten, aber ich habe mich nicht dran gehalten. Ich habe da wohl mitgehört. Gell. Da war ich immer ein Schritt voraus. Was die anderen Länder, die haben ja gar nichts gewusst. Ich habe immer gewusst, wie viele Verluste das wir haben, wie viele Überläufer das es gäbe, wie viele da desertiert sind von uns. Das habe ich alles mitgekriegt. Oder wenn Kaiser hat, wahrscheinlich kriegen wir morgen ab, dann habe ich die schon zwei Tage, drei Tage vorher gewusst.
Dann konnte man sich wenigstens vorbereiten und darauf einstellen, ja.
Ja. Aber jetzt noch mal zurück. Wir sind dann da marschiert von Rovno über Schidomir nach Kiew. Und zwar ging es folgendermaßen vor sich. Die Hälfte von der motorisierten Nachrichtenabteilung, die war vorauskommandiert des Halbkreises. Wir marschieren bis da und da zu dem und dem Ort, meistens 30, 40 Kilometer im Osten. Da fährt ihr hin und macht Quartier für die nachfolgende Truppe. Dort haben wir dort Quartier gemacht, das heißt Häuser beschlagnahmt, Schulen beschlagnahmt, Leitungen gebaut, dass wenn die gekommen sind, dass sie schon beschriftet, mit Kreide beschriftet, wo in jedes Haus, dass die Trupps und die Leute schon gewusst sind, wo sie hin müssen. Ja?
Ja.
Und wenn die die haben da in drei Tagen Ruhe gehabt, die Fußmarschler, und sind dann wieder weiter marschiert und wir haben dann als Nachkommando die ganze Leitung wieder abgebaut.
Dass der Feind sozusagen die nicht verwenden konnte, diese Leitungen.
Ja, ja, die haben wir ja wieder gebraucht.
Ja, ja.
Das waren ja unsere Nachrichtenmittel, die haben wir ja gebraucht.
Gell? Ja.
Und am nächsten Mal war es dann so, dass die andere Hälfte des motorisierten Trupps voraus war und wir kamen mit dem Kronen hinterher. Und so haben wir uns immer überschlagen den Einsatz bis Kiew. Weil in Kiew kam man auch in eine frühere russische Kaserne, die war direkt neben, Oberhaus, wo früher Theater und Opernaufführungen waren. Und in dem Kiew, da haben wir auch wieder unsere Übungen gemacht, haben die Stadt besichtigt, das Kloster besichtigt, Markt gewesen, wo sie alles Mögliche getauscht und verkauft haben, vom rostigen Nagel bis zu den Lumpen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf in Kiew, auf die Juden. Wir waren einmal beim Ausmarsch und in dem Gekammer in den Freiheitsgelände und auf einmal war da SS, volksdeutsche SS, also nicht die normale SS, sondern volksdeutsche SS.
Was war der Unterschied zwischen volksdeutscher SS und normaler SS?
Ja, die haben ja alle Russisch oder Ukrainisch kennen.
Ah, okay.
Und die haben uns aufgehalten und gesagt, hier geht's nicht weiter, umkehren. Ja, warum? Ja, hier werden Partisanen erschossen. Und wir müssen die Straße sperren. Und wie wir mit denen da schwätzen, verhandeln, da kommen LKW angefahren. Aussteigen, junge Mädchen, junge Kerls, Frauen, Mädchen, immer zu fünf zusammengefissen, sind vom Wagen runtergesprungen und von den Volksdeutschen in eine Sandschlucht geführt wurde. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gelesen haben, regiert hat. Babi Yar.
Ja, den kenne ich natürlich. Da waren Sie dort.
Und da sind die da drin, in denen die Schluchte erschossen wurden. Bei uns in unserer Kompanie gab es eine große Debatte darüber. Niemand konnte sich das vorstellen, dass das lauter Partisanen waren. Und diese Volksdeutsche SS, die hat uns erzählt, hier sind schon 30.000 Juden erschossen worden.
Frauen, Kinder.
Jetzt gab es bei jeder Kompanie einen nationalsozialistischen Führungsoffizier, der dafür gesorgt hat, dass wir auf der Nazi-Linie
treu bleiben, dass sie da
einnehmen. Und der hat allen Mund oder alle Hände voll zu tun gehabt, dass er die Leute wieder beruhigt hat. Der hat also gesagt, das ist notwendig. Wir müssen diese Leute hier unnötig Nahrungsmittel verbrauchen, die wir selber nötig haben und so. Also auf jeden Fall.
Wie haben Sie sich damals gefühlt, als Sie da standen und dann kamen die LKWs an?
Ja, ich hab halt zurückgedacht an meine Erinnerung an die Jugend. Im Stürmer, das war ja damals die Nazi-Zeitung, ja, der Kreise aus Nürnberg, der Grauleiter von Nürnberg, der war ja so ein Oberjudehasser. Und in seiner Zeitung, der Stürmer, die ist ja überall angeschlagen gewesen, in so Anschlagebretter in der Stadt. Und darauf haben sie so Schaudermärchen. Juden würden Kinder schlachten und Kinder verzehren und lauter so Zeug. Also eine richtige Judenhetze. Anders kann man nicht sagen.
Richtige Propaganda einfach.
Ja, Streicher hat der Kreise. Streicher, das war der Herausgeber der Zeitung und der Gauleiter.
Wie sind die Leute damals aus den LKWs ausgestiegen? Hatten die Angst? Wussten die, was passiert? Oder haben die einfach gar nichts geahnt gehabt?
Ja, vermutlich haben sie es geahnt. Sie waren ja nicht die Ersten. Das haben sie ja schon, hat sich ja in der Stadt rumgesprochen, dass da draußen Juden erschossen werden. Gell? Und das haben die bestimmt auch gewusst, dass sie erschossen werden. Aber auf jeden Fall, ich habe nichts, man hat nicht den. Ich habe denen nichts angemerkt, dass die das wüssten. Die haben also keine Verzweiflung oder so.
Wahnsinn, das ist echt unglaublich.
Nichts.
Und wie ging es Ihnen damit, mit dem Wissen, persönlich, als Sie das gewusst haben, was da wirklich passiert?
Ja, ich war genauso schockiert wie viele von meinen Kameraden. Nicht alle, es gab welche, die das verteidigten. Gell? Es gab wie überall die echten Nazi und die Mitläufer, die eben so mitgeschwommen sind, gell? Nicht aufzufallen.
Und von dort sind Sie dann nach Russland reingekommen oder ging der Krieg dann in Kiew weiter?
Nein, wir sind dann weiter nach ein paar Wochen über den Dnepr, über eine Notbrücke vom Dnepr, alle Brücken waren gesprengt, über eine Notbrücke sind wir dann weiter nach Russland rein, und zwar bis wir direkt hinter der Front waren, in Kursk.
Ah, Kursk war diese große Panzerschlacht.
Die war ein Jahr später. Damals war da noch. Aber da waren wir so richtig hinter der Front. Da haben wir noch die Fallengräber gesehen. Man hat viel Kriegsmaterial gesehen. Man hat Munitionslager gesehen. Man hat bei Nacht sind die feindliche Nachteulen, haben wir gesagt, leichte Flugzeuge, die bei Nacht einmotorige leichte Flugzeuge, zum größten Teil gesteuert von Frauen, die sind bei Nacht, wenn sie irgendwo ein Licht sehen, haben sie den Motor ausgemacht und sind im Tiefflug, haben sie ihre Bomben abgeworfen.
Haben Sie da Kampfhandlungen miterlebt im Osten damals? Als sie
ja, wir sind dann weitergezogen. Eine Panzerdivision vor uns, die hat das Gelände erobert. Und da sind wir nach Woronesch gekommen. Die Panzerdivisionen sind abgezogen worden und die Infanteriedivisionen sind dort eingezogen in die Stellungen. die die Panzerdivision geteilt hat. Da waren wir bei Bornisch, war ein Brückenkopf. Das heißt, es war vorgesehen, also im Fluss ging noch eine Notbrücke von unseren Pionieren erbaut. Und da ging der ganze Nachschub drüber und ging hier die Verwundeten zurück. Und die
ja, mein anderer Großvater, der ist Jahrgang 1917 gewesen. Und der war damals Truppenarzt von der 63. Panzerdivision. Der war auch, er war auch in Russland, wie Sie schon sagen. Und der war kurz vor Stalingrad damals, sollten sie die 6. Armee befreien, ihre Gruppe. Und dann gab es Gott sei Dank rechtzeitig den Rückzugsbefehl oder Rückzug, dass sie das nicht machen mussten, weil die 6. Armee ja schon eingekesselt und eigentlich schon verloren war. Sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht mehr nach Hause gekommen.
Das haben wir mitbekommen. Und zwar, wir sind ja dort geblieben, in dem Bornisch. Da war ich auch mal beim Regiment in zerschossenem Hochhaus im Bunker, im Keller, haben wir unseren Bunker eingerichtet. Und von dort aus haben wir immer müssen die Leitungen, die zur Divisionsgefechten gingen, mussten wir reparieren. Wir haben 3 Leitungen gehabt von unserem Regiment zur Division. Und die mussten aber nicht instand gehalten werden. Und da sind wir öfters in Feuerüberfälle reingekommen.
Und darüber hatten Sie dann auch erfahren, was mit der 6. Armee passiert ist über Stalingrad? Oder wie haben die Soldaten das gehört?
Ich hab's am Telefon, ich sage, ich war auf der Vermittlung, ich hab's am Telefon mitbekommen, dass der General sich hat mit seinem Regimentskommandeur Tribunalleut, dass es ganz gefährlich aussieht, die Lage, dass die Russen Stalingrad eroberten, beziehungsweise eingeschlossen haben, und dass nördlich von uns auch ein russischer Durchbruch war und wir Gefahr laufen, eingekesselt zu werden, wenn man nicht schleunigst abhaut hier. Und das war Anfang Januar 43, war das. Ja. Anfang Januar 43, dann ging der Rückzug los.
Hatten Sie Kontakte zur russischen Bevölkerung?
Ja, wir haben ja ein halbes Jahr bei russischen Familie im Quartier gelebt.
Ja. Ja. Was hatten Sie da für einen Eindruck von der Bevölkerung?
Sehr guter Eindruck. Die waren also uns gegenüber immer freigebig und freundlich. Das hat sich erst geändert, wo wir gegangen sind, wo wir geflüchtet sind, muss man schon sagen. Das Dorf anzündet hat auf Befehl von der Division, sollte man alles vernichten. Verbrannte Erde hinterlassen. Von da war es natürlich Feierabend. Ein Erlebnis muss ich Ihnen noch berichten. Mhm. Dieser kleine Dorf, das war am Don, Bettino und das Ganze. Da gab es eine, bei uns hat es das Irrenort-Stadtkreise. Es war vielleicht 1,5 Kilometer weg von dem Bauernort, war diese, wie soll ich sagen,
Sanatorium.
Und wir haben gesagt, Sanatorium Irrenhaus, weil wir gewusst haben, dass da geistig Behinderte sind. Ja. Und eines Tages, es war im Herbst 42, ging auf einmal ein Geschieße los. Und niemand hat gewusst, was da los ist in die Russen-Durchbruch. Alles hat sich Gewehre geschnappt, da sind wir Richtung Sanatorium gerinnt. Ja. Mhm. Und dann haben wir gehört, dass es im Sanatorium Schießerei gibt. Gell? Und da war die Feldgendarmerie da, also die Militärpolizei. Und die haben dort diese Irren und Behinderten alle erschossen. Die haben das vollkommen, was nicht war, 1000 oder 1500 Kinder und auch Erwachsene, alle erschossen.
Wahnsinn. Ja. Das ist echt unglaublich. Ohne Vorwarnung?
Ohne Vorwarnung. Niemand hat was gewusst, gell? Da sagen wir, sie mit den Karabinern dann auch gesagt, wenn man denkt, die Russen sind da. Mhm. Aber das hat die Bevölkerung am anderen Tag gewusst und von dort ab war es aus.
Ja.
Ja,
verständlich. Für die Bevölkerung natürlich ein ganz schöner
Schock. War das ein Schock. Noch was, wo ich in Voronezh war, da sind wir ja öfters auf Störungssuche gegangen. Wir waren vielleicht 3-4 Kilometer weg von der Stadt. Also da gab es ja keine Straße, es war bloß ein riesiger, breitiger Sandweg, wo sich alles drauf hat. Da hat da einen Weg gesucht, andere da. Also das war, man hat nicht immer sonst dazu Rollbahn gesagt, aber das war keine Rollbahn, keine Bahn, sondern es war einfach mehrere hundert Meter breite Streifen, auf dem sich der ganze Verkehr abgewickelt hat. Und auf dieser Rollbahn sind uns, auf dem wieder die Leitung repariert hätte, sind uns dort ein Haufen Zivilisten, tausende von Zivilisten, da kommt man mit Sack und Pack, mit Bindel, mit Handkarre. Ja, was ist jetzt los? Ja, alle Zivilisten müssen Voronezh die Stadt verlassen. Ja, warum? Da war bloß so ein kleines Flüsschen, das hat auch Voronezh-Kreise. An diesem kleinen Flüsschen war die HKL, also die Hauptkampflinie. Und da sind bei Nacht immer Partisanen über den Fluss und haben sich dann bei uns in die deutsche Stellung, die haben da Überfälle gemacht oder haben sich auch unter der Zivilbevölkerung gemischt. Und deswegen hat quasi alle Zivilisten raus aus Voronezh.
Weil sie gedacht haben, die Partisanen können sie so auch loswerden.
Ja, die und können sich gut in der Menge verstecken.
Ja.
Und tarnen. Ja, deswegen hat gerade alle Mann. Jetzt war ja folgendes Problem. Über die einspurige Brücke ging ja der ganze Nachschub für die 3 Divisionen, die da drin lagen, das können Sie sich vorstellen.
Ja.
Da muss die ganze Verpflegung, muss die rausgeschafft werden, Munition. Und im entgegengesetzten mussten die Verwundeten rausgeschafft werden. An dieser Brücke war ein Bunker, den die Feldschirmbatterie hat diese Brücke bewacht. Und die haben da einen Bunker in den Hang reingebaut. Und die standen da mit Peitschen, mit Lederpeitschen und haben die Leute mit Lederpeitschen über die Brücke getrieben.
Das ist unvorstellbar.
Ja, und dann kamen russische Flieger und haben ihre eigenen Leute behalten und beschossen. Die sind also von zwei Seiten, sind die von uns und von den Russen sind die getrieben, gehetzt und geschlagen wurde.
Aber warum haben denn die Russen ihre eigenen Leute angegriffen?
Warum? Weil der Stalin einen Befehl rausgegeben hat. Sie verlieren, dürfen ihre Orte nicht verlassen.
Ah.
Die müssen alle zu den Partisanen gehen oder sich als Partisanen bekennen. Deswegen wurden die zur Strafe, wenn sie die Stadt verlassen hätten, wurden die mit Tieflieger angegriffen.
Die hatten ja gar keine Wahl, wenn die Deutschen von der einen Seite kamen und die Russen von der anderen.
Ja, das waren richtig die Dummen dabei, gell?
Ja, ja. Welches Jahr war das dann schon? 1943 oder 1944?
Nein, das war 42.
42.
Okay. Im Herbst 42.
Mhm.
Ist das quasi. Und diese Brücke hat eine Flak, also Luftabwehrtruppe, hat diese Brücke gegen feindliche Flieger schützen sollen. Wir kamen immer russische Flieger, die haben Napalm. Das kennen Sie, haben Sie vielleicht gehört, dass das in Vietnam abgeworfen wurde. Brennendes Benzin und brennendes Öl haben die Napalm-Bomber über die Brücke abgeworfen.
Mhm.
Aber die haben die nicht, aber da hätten sie müssen viel tiefer runter um die Brücke. Das ganze Zeug ist in der Luft verbrennt.
Unglaublich.
Und eines Nachts war ich mal wieder auf Störungssuche. Wir sind an der Flakstellung vorbei gewesen. Da haben wir gehört, aha, Nachteule. Da kommt ein russischer Einmannflieger, Bombe gefallen. An der Morgen, wo wir wieder Aufstehung suchen, sind sie mal an der Flakstellung vorbeigekommen. Alles kaputt.
Hat es genau getroffen, die Bombe?
Genau die Flakstellung getroffen. In der anderen Nacht war im Ort waren Erdbunker, da haben sie viele Kartoffeln drin gelagert über den Winter. Und den haben unsere Leute als Bunker benutzt. Und da sind fünf Leute, die wollten in den Urlaub fahren und haben sich da in den Bunker getroffen und haben da übernachtet und wollten am anderen Tag weiterfahren mit dem Verpflegungswagen zur nächsten Bahnstation Kastenneue. Und die hat sie in den Bunker verwischt, bevor sie in Urlaub sind.
Hatten Sie noch mal Fronturlaub in der Zeit? Durften Sie mal nach Hause oder waren Sie die ganze Zeit in Russland?
Erst viel später, ein halbes Jahr im April oder Mai 1943 war ich zum ersten Mal in Urlaub. Ich hätte im Herbst 1942 in Urlaub fahren, aber durch die ganze Geschichte da mit Stalingrad und Rückzug, wir sind ja da 500 Kilometer zurück. Und also unsere Division, beziehungsweise unsere Heeresgruppe, ist 500 Kilometer zurück.
Hat Ihre Gruppe, die Soldaten, noch an den Endsieg geglaubt? Oder war der Glaube an den Sieg schon ziemlich...
Ja, es war schon erschüttert, aber jeder hat nur gedacht, die in Stalingrad werden befreit. Nachdem das jeder versprochen hat von der obersten Führung, nachdem das nicht geklappt hat, da ist schon die Stimmung ein bisschen gesunken, gell?
Ja, die Moral.
Aber was wär denn die Alternative gewesen? Zu Russen überlaufen? Es sind ein oder zwei überlaufen, gell? Nochmal eine kleine Begebenheit. Ich war mit einem Kumpel wieder mal auf Störungssuche. Und da ist einer, ein Volksdeutscher auf dem Pferd, der hat den Gefangenen, den hinten Gefesselten, daher bewacht und ist mit dem da durchs Gelände gezogen. Dann habe ich gefragt, was hat der gemacht? Ah, das ist ein Jude. Dann hat er gemeint, damit sei für uns Sache klar. War aber nicht klar. Wir haben den befreit und haben den Volksdeutscher zum Teufel gejagt. Das hätten wir gut können machen, weil keine Zeichen weit und breit waren. Das ist eine Leute gewesen, auf weiter Flur.
Und nach dem Rückzug ging es dann 1943, hatten Sie gesagt, wieder Richtung Westen zurück.
Zuerst einmal kommt der Rückzug.
Ja.
Der Rückzug, das war ein ununterbrochener Kampf von Dorf zu Dorf.
Mhm.
Das heißt, wir haben bei Nacht, wenn wir ein Dorf erobert haben, hat man da drin geschlafen, so gut wie es ging. Einer im Schoß vom anderen. In so einem Zimmer wie hier, 60 Mann, haben sich da drin aufgehalten. Und bevor wir das Dorf, haben wir das Dorf zuerst erobern. Das heißt, man muss bei die Russen, die haben schon den Sack zugemacht, die haben wir rausschmeißen. Die sind ja nicht gerne, die hat es ja genauso vor wie uns.
Ja.
Ja, die haben sich natürlich verteidigt mit aufs Messer. Gab es jeden Abend einen Kampf um die Übernachtungsmöglichkeit. Natürlich hat auch kein Feldkrieg und nichts mehr funktioniert. Gell. Das heißt, wenn man nicht selber auf die... Wir sind im Anfang ja nur motorisiert gewesen, auf dem Rückzug. Und dann ist auf Befehl vom General alles verbrennen, was man nicht unbedingt braucht, damit die Autos leichter werden.
Hatten Sie damals Begegnungen mit Partisanen, dass die Leitungen kaputt gemacht hätten? Weil da waren Sie ja verantwortlich, wahrscheinlich alleine wieder rauszugehen und Leitungen zu reparieren. Das war ja wahrscheinlich ein Himmelfahrtskommando.
Ja, es war schon, manchmal, wenn man so am Tunnel, gab es solche große Schilfgürtel. Und da ging die Leitung durch. Da habe ich auch schon manchmal bei mir gedacht, wenn man da so ganz neu an der Leitung hin und lässt durch den Handschuh laufen, das Kabel und findet dann plötzlich das Ende und das andere Ende, ich weiß Gott wo, oder kaputt. Das muss man da quer durch das durch den Schilf stampfe und die Leitungsende suche und versuche, die wieder zusammenzukuppeln. Meistens haben wir Reservekabel dabei, da konnte man das dazwischen bringen.
Mhm. Ja, da hat man natürlich Angst, dass die Partisanen einen beobachten und dann.
Also, da habe ich schon manchmal Bedenken gekriegt. Ja. Einmal sind wir auch, das war dann schon auf dem zweiten Richtung, da sind wir auch in so eine Situation gekommen, dass das Kabel weit auseinander war, dass man es nicht zusammenziehen.
Mhm.
Ja. Und wenn wir das gemeldet haben, der Division, wir haben ja immer einen Felswandsprecher dabei gehen, und sie hätten die Leitung rein mit einer Nadel und haben mit der Vermittlung telefoniert und haben gesagt, wir haben kein Kabel dabei, das ist zu weit, das waren einige hundert Meter, so viel haben wir nicht dabei gehen. Aber da liegt die Leitung. Da könnte man das, die haben wir abgehört. Und das sind in Russisch so verschwätzt. Also es war eine russische Leitung. Ja, egal, rausschneiden. Dann haben wir das aus der russischen Leitung das Teil rausgeschnitten und haben versucht, bei uns einzumachen. Aber nachdem wir es miteinander getan, war es schon wieder woanders kaputt.
Ja, weil es ja und so lang ist.
Und da ging ein wüstes Geschrei und ein Geschieße los. Dann haben wir gewusst, die Russischen haben Ausstehungssuche losgeschickt. Und die waren uns auf die Ferse.
Ja. Wie ging es dann 1943 weiter, als sie dann auf Rückzug
das
waren?
Das ging dann bis Stariuskol, hat der Wortkreise. Stari Oskol.
Okay.
Südwestlich von Voronezh ist er ausgesehen. Südwestlich. Richtung Stalingrad.
Mhm.
Und dort haben wir uns erst einmal neu eingekleidet. Das heißt, wir sind dort, ich war ein riesiges Fabrikgebäude, leere Fabrikgebäude. Die Heimat hat dort Skier, Pelzmantel, Pelzkappen, also Winterbekleidung gesammelt. Und es ist dort zwischengelagert worden in diesen alten Fabriken der Stariuskol. Und dort sind wir hin und haben uns eingekleidet. Also wir haben Pelzmantel oder Pelzjacken. Also jetzt war immer nicht mehr ausgesehen wie schon Laden.
Ja, ich habe schon gehört, dass der Winter so kalt war, dass man Angst hatte vor Erfrierungen, minus 30 Grad und man hatte einfach keine Winterkleidung, keine ordentliche.
Ich habe damals eine ordentliche Winterbekleidung gehabt, in Feldgrau und außen in Weiß. Also die hat man in Weiß getragen und über die. Das Schlimmste war das, war nicht zu essen gehen. Wir haben immer Verpflegungslager, haben wir uns eingedeckt mit Cognac, eine Kiste Cognac auf unseren Wagen gepackt und eine Kiste Bonbons. Und von dem immer gleich Cognac und Bonbons.
Aber, gesunde Mischung, das würde man Kindern jetzt nicht mehr erlauben.
Aber der Nachteil war das, wir haben es so durchweichlich. Und das war schlimm austreten. Bei Schneesturm und beißende Kälte. Das Austreiben. Und die Kolonie hat nicht gehalten, die sind halt weitergezogen. Aber man musste hinter drei rennen.
Mhm. Ja? Was würden Sie sagen, war Ihr dramatisches Erlebnis im Krieg? Oder Ihre schlimmste Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Das Schlimmste war, wo ich mal dann, jetzt ist es aus. Da sind wir mal wieder Störungsunglück gewesen. Und wenn wir auf dem Rückweg waren, hätten wir uns bei der Vermittlung wieder melden. lass mal wieder da sein. Da war ich war niemand mehr da. Kein Soldat weit und breit, kein Vermittler weit und breit, alles für drei Fahrzeugmeter sind die Abkarte von uns. Nichts gesagt. Ja. Und dann sind wir die Fahrzeugspur nach Westen bzw. Südwesten, sind wir da hinter drei. Und dann ist auf einmal eine Zugmaschine daher. Also es war so ein gepanzerte Augenhinde von einer normale, also man hat gesagt, der Zugmaschine, hat man dazu gesagt. Und die haben hinter dann ein Panzer abgehängt. Und die haben bei uns auch gehalten. Und ich habe gefragt, ob man mich wollte. Da haben wir gesagt, natürlich, ja, gell, besser fahren wie dürfen.
Ja.
Aber die haben keinen Platz gehabt auf ihrer Maschine.
Wo sind sie dann draufgegangen?
Ja, da vorne, ne, und dann sind wir auf die Lafette. Wissen Sie, was eine Lafette ist? Das ist die Anhängerkupplung
ja.
vom Fahrzeug. Mhm. Und die, wie gesagt, die Backkanone, die war ja auf der Lafette. Und da können wir uns kennen auf der Lafette. Das war so schmale Eisenträger, da ist man draufgekommen.
Ja.
Ja. Und auf einmal fällt der Motor aus.
Oh Gott.
Ja, wir haben noch 6 Granaten, wir verteidigen uns hier. Der Oberfeldwebel, der den Zug geführt hat, der hat da auf dem Glas beigehört und hat festgestellt, dass in der Nähe eine russische, also man hat nicht genau gesehen, auf jeden Fall war es eine russische Kolonne, sich in unsere Richtung bewegt. Ja. Und auf einmal ist der Motor wieder angesprungen, alles ist wieder aufgesessen. Wir auf unsere Lafette und dann ging es zuerst mal über den Hang und dann haben die Russen uns gesehen.
Ui.
Und dann ging das Geballere von dort los, die haben uns mit Packgranate eingedeckt, also links und rechts und so, also die Granate runtergehakt, gell? Bis wir noch jetzt klicken, sind in eine Senke gekommen. Und dann haben sie uns nämlich gesehen. Gell?
Mhm.
Und dann sind wir über einen Fluss gefahren. War keine Brücke da, aber wir sind durch den Fluss. Und auf der anderen Seite war eine reguläre Straße. Da konnte man dort nach 10 Kilometern haben wir wieder Anschluss gefunden, die Truppe. Gell?
Mhm.
Die haben uns schon abgeschrieben gehabt. Ich habe nicht geglaubt, dass wir zurückkommen.
Hatten Sie irgendeine Verwundung oder Verletzung in der Zeit im Krieg? Oder hatten Sie Glück?
In dem ersten Rückzug, beim Fliegerangriff, bin ich unter den LKW gekrochen und bin mit meiner Winterbekleidungskapuze hängen geblieben, sodass der edle Teil ausgeguckt hat. Er war nicht unter dem Auto und dort habe ich von dem Beschuss einen Splitter abgekriegt.
Ah, okay.
Der Stabsarzt, der von mir verbunden hat, der hat mir gesagt, na Gott sei Dank, kein edler Teil von uns.
Ja, da hatten sie eh noch Glück, dass nichts Schlimmeres war, ja.
Ja, ja. Ja, also von Limburg aus sind wir dann über Tschinstochau und Oderberg, über die Oder zurück. Also jetzt kam noch Katowice, Gleiwitz,
ja.
Oberschlesisches Industriegebiet.
Mhm. Ja. Was war denn das größte Wunder, wenn Sie ein Wunder beschreiben müssten, das damals in der Zeit Ihnen passiert ist oder das Sie miterlebt haben? Wo Sie sagen letztendlich, das war ja ein Wunder, dass man das überlebt hat oder dass es gut ausgegangen ist.
Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was eine Stalinologie ist.
Ja.
Also mehrfach Rakete geschützt. Ja. Und das hat immer so über Kreuz geschossen. Und gleichzeitig den Standort immer gewechselt. Nehmen wir auf die gleiche Stelle, dann da, dann da, dann da, dann da. Ja. Also es war wie so ein Sperrriegel. Und da war ich einmal allein auf Störungssuche wieder im Wald. Und da kam so ein Stalingrad-Überfall. Stalin-Überfall im Wald. Die meisten Granaten sind schon im Geäst explodiert. Ja. Mhm. Und sind dann bloß als Splitter runtergekommen. Ja. Und da stand er direkt neben mir im Boden rein. Direkt neben meinem Stahl und im Boden rein. Also da habe ich mehr dick wie Verstand gehabt.
Ja, das war wirklich Glück und ein Wunder, dass Sie das überlebt haben, dass das dann direkt daneben geschlagen hat.
Ein Wunder, dass ich den Treffer hatte.
Ja, ja. Wie würden Sie den Krieg in wenigen Worten beschreiben, wenn Sie das jetzt von der Schulklasse oder sowas erzählen müssten? Wenn Sie ein paar Worte wählen dürften, was würden Sie da sagen?
Also ich bin ein schlichter Kriegsgegner, egal wo der ist und wo der stattfindet. Also ich würde niemand sagen, es ist süß fürs Vaterland zu sterben.
Ja.
Also das würde nie über die Lippen bringen. Ja.
Ja.
Und das haben sie uns ja als Kinder weiß gemacht. Mhm. Ja. So sind wir ja groß geworden. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Und lauter solche Sprüche.
Unglaublich. Also das Individuum zählt alleine nicht, sondern nur der Volkskörper.
Nur das Volk. Wichtig ist, dass das Volk überlebt, nicht du. Ja?
Mhm. Was würden Sie jetzt jungen Menschen auf den Weg mitgeben? Weil jetzt haben wir ja auch gerade den Krieg in der Ukraine. Was würden Sie jungen Menschen für Lebenstipps geben?
Glaub nicht, was in der Zeitung steht. Es ist alles Propaganda, Kriegspropaganda. Alles, was in der Zeitung steht, ist bloß Kriegspropaganda.
Haben Ihre Eltern den Krieg auch überlebt?
Ja.
Und Ihr Bruder? Sie hatten ja gesagt, Sie hatten einen Bruder?
Mein Bruder, der wurde auch noch 1944, 1945, wurde der noch einzogen und kam bei Heilbronn in amerikanische Gefangenschaft.
Wie alt war Ihr Bruder da?
Und da war er vielleicht 17.
Also auch noch ganz jung?
Ja. Und der war dann in meinem Entlassungsort hier in Deutschland, war Ulm. Und da hat mich mein Bruder abgeholt. Dem habe ich ein Telegramm geschickt, dass ich so die und die Uhrzeit in Ulm am Hauptbahnhof reinkomme. Und der hat mich dort abgeholt.
Sie waren nicht in Kriegsgefangenschaft, oder am Ende des Krieges?
Doch.
Doch, in der
Russland. Ich war ja in russischer Kriegsgefangenschaft 4 Jahre.
4 Jahre lang, Wahnsinn.
Ja, in der Tschechei, südlich von Prag, nördlich der Moldau. Dort war die Grenze auf der Westseite, waren die Armee, auf der Ostseite die Russen. Wir wollten zu den Ami. Ja. Die Ami haben uns, die sind zuerst gekommen mit einem Panzer und sind in Dampffahrer und haben über Megafon bekannt gegeben. Also sammeln zu 100 Leute Liste anlegen, wohin das hier entlassen werden wollen, Waffen abgeben. Also das haben sie alle den Abi geglaubt. Und haben das brav gemacht und die Offiziere haben Lichter angelegt, haben nachgeschrieben, wo man in Heimat ist und wo man nach will. Und der Morgen war, die Abi weg.
Einfach weggefahren.
Ja, und dann waren die Russen da. Und da kamen, da sind wir holter die Polter den Abi nach. Gell. Wir wollten noch über die Moldau. wusste, das sind die Amino. Die haben ja das noch später auch noch geräumt. Aber damals haben sie die Monatshandel, die Westseite noch besetzt. Alles ist da nachgestreamt und nachgestreamt. Als er mal in der Truppe war, waren die Russen da. Da kann sich auch von Russen, ein russischer General auf dem Pferd ist dahergeritten und hat seinen Dolmetscher verbinden lassen. Ihr seid jetzt in russischer Gefangenschaft. Im Juli werdet ihr alle entlassen. Bis das Jahr hat er nicht gesagt. Im Juli.
Das hat er mal weggelassen, das Jahr.
Ja.
Mal wieder
ja,
raus.
Ja.
Und wo sind Sie hingekommen in russische Gefangenschaft?
Als erstes sind wir in ein Lager gekommen, in der Tschechei. Mhm. Im Weißlager. Da haben wir uns Erdhöhle gebaut und da haben wir drin übernachtet, in der Erdhöhle. Und dann sind wir von dem in der Lager in der Nähe von der österreichischen Grenze verlagert worden. Das hat, weiß nicht mehr, wie es heißt, halt Eichenberg oder so ähnlich. Da haben wir Hütten gebaut, aus Tannenreisig Hütten gebaut. Und dann sind wir immer Tagesmarsch nach Österreich rein, marschiert in ein früheres deutsches Gefangenenlager, wo früher Franzosen und Engländer und Amis drin waren. Und da sind wir geworden. An die 10.000 Mann sind wir da gewesen, in dem Lager.
Wie waren die Bedingungen oder wie war die Behandlung der Russen gegenüber den deutschen Kriegsgefangenen?
Oh, das war geteilt, wenn es so geht und so. Es gab wie üblich Fanatische und andere wieder.
Was für Arbeiten musste man dort verrichten?
Gar nichts. Da die erste halbe Jahr überhaupt nichts. In den Zwischenlager von dem österreichischen Lager in Dellersheim, da sind wir nach Rumänien gekommen.
Mhm.
Mit dem Zug. Und zwar nach das Kreise Marmaray Sighet hat er Erdkreise in die Karpaten.
Mhm.
Und dort sind wir in eine ehemalige Schule reingekommen und haben dort immer auch können nichts arbeiten. Aber von dort aus sind wir verladen worden. Immer 2000 Mann hat so einen Güterzug ausgemacht. Ja. Und dann sind wir 3 Wochen gefahren nach Russland, bis wir dann endlich angekommen sind, und zwar hat das Penza-Kreise, die Stadt. Mhm. Penza-Kreise, das ist noch etliche 100 Kilometer hinter Russland Richtung Ural.
Ja, also Penza. Wirklich, wirklich weit im Land, im Osten drin.
Ja, und da sind wir in ein Lager gekommen, das war ein Schweinestall, Schweinekolchose. Die Seilscheinte woanders unterbrach und wir sind in die Seilstall gekommen. Und da haben sie Stroh reingeschmissen und da haben wir geschlafen. Und von dort aus mussten wir sporadisch mal was arbeiten. Kartoffeln rauszuholen aus einem gefrorenen Acker, wo der Schnee schon 10 cm hoch ging, ohne Werkzeug, bloß mit Steckeln und Stöckchen. Aber die Kartoffeln müssen rausgraben aus dem halbgefrorenen Boden und dem Schnee. Und dann nachdem, es war dann Anfang 45, Anfang 46, also es war dann der Winter, immer noch in der Kolchose dazu gebracht. Und im Winter, im Frühjahr 46, sind wir in ein festes Lager gekommen, aus Stein gebaut. Mit Zaun drumherum und Wachposten und Scheinwerfer und Hunde.
Mhm.
Da gab es riesige Öfen drin, die man mit Holz hat können beheizen. Und gab eine Küche, wo wenigstens eine Suppe gemacht hat.
Ja.
Suppe gekocht. Und von dort aus ging es auch zur Arbeit, zum Brückenbau. Wir mussten über den Fluss, der da in der Nähe vorbeilief, Mir fällt der Name jetzt im Moment nicht ein. Aber vielleicht kommt es mir noch mit der Zeit. Müsste man eine Brücke bauen. Das heißt, die erstmal ausschachten im Flussufer, dass man halt keine Pfeiler einbetonieren.
Wie viele Kameraden sind verstorben in diesen Lagern in Russland?
Also der Winter zu dem Russland, der war ganz schlimm. Da sind sie gestorben wie die Fliegen. Jeden Morgen ist ein Schlitten gespannt mit hochgestapelten Leichen an die nächste Schlucht gefahren. Also die Länder danach schließen in die Flucht.
Sind die denn an Mangelernährung gestorben und Unterkühlung?
Wasser. Also Einlagerung, wenn die Beine gab es Ödeme. Jeder hat offene Beine geht. Ja.
Wie haben Sie es geschafft zu überleben?
Also ich habe mal wieder duschen gehabt, muss ich schon sagen.
Nochmal ein Wunder erlebt.
Ein Kamerad von mir, der neben mir geschlafen hat, der ist bei Nacht immer geholt oder zum in der Küche helfen, damit Kartoffeln gerieben werden oder sonstige Hilfsarbeiten für die Küche gemacht hat. Ja. Mhm. Und der hat mich eine Nacht geweckt und hat gesagt, komm mit, wir gehen in die Küche. Ja, und dann habe ich dort den Koch kennengelernt und unter dem haben wir als Belohnung immer ein extra Schlagsuppe bekommen.
Mhm.
Das hat mich gerettet. Der extra Schlagsuppe hat mich gerettet. In dem Lager und im nächsten ist der Koch wieder gewesen und hat mich beinahe geholt. Also ich hab zweimal geklingelt.
Was so ein extra Schlag Suppe ausmachen kann dann letztendlich.
Ja, ja,
entscheidet
ja.
Über Leben und Tod. Und was?
Ich habe auch kein Salz gegessen. Das war, dass manche Landsringen wollen, wenn sie Salz essen und krank werden, dann werden sie entlassen. Ist keiner entlassen worden. Ist alle dort gestorben im Lager.
Unglaublich. Ja. Wann haben Sie erfahren, dass Sie entlassen werden?
Da war ich im Lager auf der Krim. Das war dann, nachdem ich dort war, in der Gegend von Penza, sind wir dann 1949 auf Krim gekommen. Und dort war ein Lager direkt in Sewastopol. Haben Sie vielleicht schon gehört? Die Hafenstadt und Kriegshafen von Russland, Sewastopol. Dort haben wir Straßen gebaut. Es war alles so zerschossen, das ganze Sewastopol, bei der Eroberung 1943. Ja, 1942, da haben sie die Deutschen das Ort eben gemacht. Ja, und deswegen haben wir eine neue Straße gebaut. Und da habe ich auch das erste Mal in Russland Geld verdient, in Sewastopol.
Mhm.
In die andere Lager haben sie uns vorgerechnet. So und so viel Rubel für Bekleidung, so und so viel Rubel für Verpflegung, so und so viel Rubel für Essen. Und dann ist immer, was man verdient hat, im Gegenteil. Ich hätte so leider jeden Monat noch Geld bringen.
Mhm.
Ich habe Schuldengeld bei ihnen. Ja? Und erstens, weißt du wohl, da konnte ich zum ersten Mal 20, 30, 40 Rubel verdienen, konnte mir Butter kaufen, wo ich gehört habe, dass man entlassen wird. Da habe ich ein paar Strümpfe für meine Mutter gekauft, und habe einen Koffer gekauft und habe mir Brot gekauft. Das war, wie gesagt, im letzten halben Jahr. Also,
ach, ganz kurz nochmal, wie haben Sie dann erfahren, dass Sie nach Hause dürfen? Haben dann die Russen da die Leute ausgerufen und die Namen genannt, die dann nach Hause fahren durften?
Ja, es war am 7. Oktober wurde die DDR gegründet.
Ja.
Und da wurde eine Versammlung einberufen. Versammlung vom ganzen Lager. Und dann haben wir Zeitung gekriegt. Aus der Ostzone, wir konnten das nachlesen. Und dann hat es gesagt, wir werden jetzt alle also schubweise entlassen. Mhm. Und dann ging der erste Schub weg und ich war beim zweiten Schub.
Okay.
Ich war beim zweiten Schub.
Na Gott sei Dank konnte man dann wieder nach Hause zurückkehren.
Also heimgefahren, beziehungsweise nach Russland reingefahren, sind wir ja in der Freundschaft in Kieselwagen rausgefahren, sind wir in Pullmanwagen mit Betten, mit Decken und also wie die Fürsten sind wir, haben uns die Russen heimgefahren.
Wie war das Gefühl, als Sie das erste Mal wieder nach Hause gekommen sind?
Jede Nacht Albträume, Kind. Ich bin bloß auf Urlaub da.
Ja.
Und ich muss wieder zurück in die Gefangenschaft.
Mhm.
Jahrelang habe ich diese Albträume, Kind.
Ja.
Jetzt nicht mehr, aber jahrelang. Mindestens 10, 15 Jahre habe ich bloß immer träumt von den Gefangenen.
Mhm. Ja, das glaube ich.
Und dass ich wieder zurück muss.
Mhm.
Tja.
Ja, das sind Zeiten, die kann sich meine Generation oder die Jüngeren gar nicht vorstellen.
Ja, da kann man sich schwer hinein vorstellen. Okay.
Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Geschichte erzählt haben und die Erinnerungen mich auch teilhaben dürfen. Das freut mich.
Ja, ich danke, dass Sie sich dafür interessieren. Da bin ich immer aufgeschlossen, wenn jemand kommt und sich interessiert, was früher war.
History Wissen. Das Massaker von Babyn Jar geschah auf dem Gebiet der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Schlucht Babyn Jar ist ca. 2,5 Kilometer lang und bis zu 30 Metern tief. Am 28. September 1941 wurden Bekanntmachungen über eine sogenannte Evakuierung an die Juden in der Stadt herausgegeben. Diese sollten sich dann am folgenden Tag in der Nähe des Bahnhofs einfinden und warme Kleidung, Geld sowie persönliche Dokumente und auch Wertgegenstände mitbringen. In Gruppen wurden die Juden dann aus der Stadt und zur Schlucht geführt. Sie mussten sich dort ihrer Kleidung entledigen und wurden dann durch Maschinengewehrfeuer erschossen. Bei den Erschießungen am 29. und 30. September 1941 wurden innerhalb von 36 Stunden 33.771 Menschen getötet. Unser Zeitzeuge Fritz Roller ist damals unbeabsichtigt Zeuge dieses Verbrechens geworden. Wie wir im Interview heraushören konnten, verfolgen ihn diese schrecklichen Bilder bis heute. Ab sofort weißt auch du, was sich im September 1941 in der Schlucht von Babyn Jar zugetragen hat. Fritz Roller hat für seine Enkel ein Buch geschrieben. Der Titel lautet »Vergangen, vergessen, vorbei«. Ich durfte es selbst auch lesen. Seine Erinnerungen waren bei unserem Gespräch messerscharf. An vielen Stellen konnte man raushören, wie sehr ihn viele Situationen als junger Mensch stark belastet haben. Nicht nur der Krieg selbst, sondern auch die Kriegsgefangenschaft haben ihm sehr stark zugesetzt. Umso glücklicher war er, dass er sich nach dem Krieg ein neues Leben aufbauen konnte. Zu Beginn seines Buches steht ein Zitat von Arnulf Baring. Wen nicht interessiert, was vor ihm war, der wird auch wenig Verständnis für die Generationen aufbringen, die nach ihm kommen. Fritz meinte zu Beginn unseres Zoom-Meetings, dass seine Gedanken und Erinnerungen manchmal glasklar vor ihm liegen und manchmal wieder ins Vergessen fallen. Vieles lässt sich nicht in geschriebene Worte fassen, vor allem nicht Emotionen oder Gefühle. Ich bin sehr dankbar, dass Fritz Roller zu mir Kontakt aufgenommen hat und mir seine Geschichte erzählen konnte. Wenn auch du dir seine Erzählung angehört hast, bist auch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, damit diese viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine E-Mail-Adresse sowie den Link zu meinem Facebook- oder Instagram-Account findest du in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.